Ja, ich darf euch heute etwas weitergeben aus dem Wort. Und das, ihr wisst ja, dass wir die Apostelgeschichte durchmachen. Und was ist die Apostelgeschichte eigentlich? Ein Missionsbericht. Ja? Das war eigentlich der Missionsbericht, wie das Evangelium in die Welt gekommen ist, verbreitet worden ist. Und wir haben letztes Mal schon gehört, oder vorletztes Mal eigentlich schon, der Schritt, wie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus aus Kleinasien nach Europa gekommen ist. Damals hat es diese Unterscheidung übrigens noch nicht gegeben zwischen Europa und Asien. Das war alles eine, hat zum Römischen Reich gehört und die waren sich nicht bewusst, dass wir jetzt einen anderen Kontinent betreten. Aber für uns ist es doch ganz interessant und wichtig zu sehen, wie Gott die Menschen, seine Missionare, im Speziellen also den Paulus und seine Begleiter, geleitet hat. Und so gehen wir weiter. Ja, wir haben gesagt, naja, wir haben unsere Predigreihe eingeteilt und dann war das die Option des Missionsberichtes aus Kenia von euch und danke dafür. Und jetzt haben wir gesagt, es ist jetzt auch schon eingeteilt, ja, irgendwie müssen wir das jetzt zusammenbringen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass eigentlich der Abschnitt, zu dem ich eingeteilt worden bin, oder der sich halt so ergeben hat, eigentlich auch und ganz besonders von erfolgreicher Mission handelt. Und deshalb ist der Titel Erfolgreiche Mission. Und die ganze Predigtreihe, wisst ihr ja, heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Paulus ist unterwegs auf der zweiten Reise. Dieser Mann hat in seinem, wird vielleicht das Alter von mir erreicht haben. Damals haben die Menschen nicht so lange gelebt. Wir wissen nicht genau, wie alt er geworden ist und vor allem, wie er geendet hat. Man vermutet, dass er dann in Rom umgekommen ist. Aber er hat in dieser Zeit enorm viel unternommen. Er ist herumgereist und das meistens zu Fuß oder mit dem Schiff. Also es war beschwerlich und es war gefährlich. Und wir haben schon einiges gehört, was er erlebt hat. Und er ist dann eben durch das Reden Gottes aus Kleinasien, aus dem heutigen Kleinasien, nach Mazedonien, heutiges Griechenland, gerufen worden und kommt nach Philippi, eine römische Kolonie, und gründet dort die erste Gemeinde im heutigen Europa. Und ein kleiner Rückblick, der Kern dieser ersten Gemeinde war eine reiche, vermutlich reiche Händlerin von Stoffwaren, die aus Kleinasien kam, gar nicht von dort war, und ihr ganzer Haushalt, ein römischer Gefängnisaufseher, ein pensionierter Soldat, der den Job eines Kerkermeisters bekommen hat, und sein ganzer Haushalt und möglicherweise auch eine von Dämonen befreite heidnische Sklavin. Bitte, das ist eine ideale Zusammenstellung für eine neue Gemeinde, oder? Gott hat das so gemacht und aus dem ist was entstanden und wir werden merken, was Wunderbares daraus entstanden ist. Es gab damals auch erheblichen Widerstand. Erheblich heißt öffentliche Auspeitschung und eine Nacht im Kerker, im tiefsten Kerker, in einem Stock eingebunden. Und was passiert dort? Die zwei Männer, die das erdulden, nämlich Paulus und Silas, beten laut und hörbar und loben Gott. Manchmal frage ich mich, warum betet man eigentlich laut? Gott hört es ja so auch, oder? Und wir sagen, ja gut, okay, und es ist gut so, du kannst im Stillen beten und Gott wird es hören. Aber das laute Gebet, auch das laute Gebet in der Gemeinde, möchte ich mal sagen, hat auch eine Signalwirkung darüber hinaus, auch auf andere Menschen. Es gab eine wunderbare Befreiung, weil diese zwei Männer Gott gelobt haben in ihrem Leid. Es gibt ein Erdbeben, die Fesseln lösen sich und die Türen des Gefängnisses öffnen sich. Der Kerkermeister will sie zuerst umbringen, dann wird er gerettet von Paulus. Der ruft ihm zu, tut er nichts an und er wird auch geistlich gerettet. Er bekehrt sich mit seinem ganzen Haus. Und auch die Geschichte habt ihr schon gehört, ich wollte es nur als Hintergrund sagen, weil das war hinter ihnen und sie müssen trotzdem weiterreisen. Übrigens, hier ist die zweite Missionsreise und wenn man, ja gut, ein bisschen sieht man schon, man sieht hier, da ist es, da war Philippi und dann sind sie weitergereist, weil sie dort nicht bleiben konnten nach diesem Aufstand. Sie wurden mehr oder weniger höflich hinauskomplimentiert aus Philippi und sie sind auf einer Straße, die heißt Via, habe ich jetzt vergessen, die kommt. Auf der Straße sind sie weitergereist, eine römische Straße, die von Konstantinopel bis ins heutige Alban, Appia ist in Italien, das war die, da geschaut, da steht sie, Ignatia, so heißt sie, Via Ignatia, glaubt es. Da sind sie von Philippi über Amphipolis nach Apollonia und dann nach Thessaloniki gegangen. Das war sozusagen ihr nächster Weg, aber das wollen wir jetzt lesen. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessaloniki. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie gewohnt ging Paulus als erstes in ihre Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten redete er mit den Versammelten. Auf Grundlage der Heiligen Schriften eröffnete er ihnen das Verständnis für den Messias. Nach Gottes Plan würde der Messias nämlich leiden müssen und dann wieder vom Tod auferstehen. Und dieser Jesus, von dem ich euch spreche, ist der Messias, sagte Paulus. Einige von den jüdischen Zuhörern ließen sich überzeugen. Auch von den Griechen, die sich zur Synagoge hielten, schlossen sich viele Paulus und Silas an. Ebenso eine ganze Reihe prominenter Frauen. So sind sie also nach Thessaloniki gekommen, über diese Via Ignatia. Und diese Stadt hat damals ca. 100 bis 200.000 Einwohner gehabt, je nachdem, was man nachliest. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war das eine Großstadt für die damaligen Verhältnisse. Eine Hafenstadt. Und es war keine Kolonie, so wie Philippi, sondern eine freie Stadt seit 42 vor Christus. Es gab deshalb auch einheimische Stadtoberste und keine römischen Beamten, die die Stadt verwaltet haben, so wie in Philippi. Diese Stadt heißt übrigens heute Saloniki. Das ist immer noch die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Paulus kommt dorthin und wir lesen, Paulus ging wie gewohnt als erstes in die Synagoge, in das Gebetshaus der Juden. Paulus hält an seiner Strategie fest, trotz negativer Erfahrungen. Er hat Gewohnheiten und er geht als erstes in die Synagoge. Und das macht er immer so ein bisschen hinauswerfen, so hat mich den Eindruck. Also geht zumindest dreimal war er dort, drei Wochen lang, und hat dort erklärt. Mich hat das Wort gewohnt ein bisschen herausgefordert. Gewohnheit. Es gibt Gewohnheiten in unserem Leben, oder? Habt ihr auch Gewohnheiten? Wir haben viele schlechte Gewohnheiten, leider, aber es gibt auch hoffentlich gute Gewohnheiten. Die guten sollen wir festhalten und fördern. Zum Beispiel, es gibt gute Gewohnheiten, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Aber es gäbe auch die gute Gewohnheit, vor dem Essen zu beten. Ich finde, das ist, ja, manche sagen, ja, du bist gesetzlich. Du machst immer nur alles aus Gewohnheit. Mir hilft's. Gewohnheiten helfen mir und, glaube ich, uns allen auch ein gottgefälliges Leben zu führen. Das Beten vorm Essen ist nur ein Beispiel. Ich habe mal vor vielen Jahren in meiner Jugend einen alten Bruder aus dieser Gemeinde besucht. Ich glaube, niemand, der da ist, kennt den Brian Simpson noch. Der Tobias, hallo Tobias, du kennst dich noch erinnern. Ja, ich habe dann in der Wohnung gewohnt, wo er gewohnt hat vorher. Und wie ich ihn besucht habe, habe ich gesehen, dass er am Abend seine Bibel hingelegt hat auf den Tisch, aufgeschlagen und dann ist er schlafen gegangen. Eine komische Gewohnheit. Aber durch diese Gewohnheit hat er in der Früh als erstes den Bibeltext, den er am Vortag aufgeschlagen hat, gelesen. Und nicht die Zeitung, die vielleicht schon von der Tür gelegen ist oder was weiß ich. Ich habe es nicht, diese Gewohnheit leider nicht übernommen, habe mir gedacht, vielleicht sollten wir das doch jetzt noch in mein Alter einführen. Dass man Gewohnheiten hat, die einen helfen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Paulus hat Gewohnheiten gehabt und sicher mehr, glaube ich. Er war trotzdem flexibel, ja. Aber er hat die Gewohnheit gehabt, ich gehe jetzt in die Synagoge. Warum? Darüber könnte man lang nachdenken. Und das werden wir dann, wenn wir wieder in Römerbrief einsteigen. Wir machen nämlich abwechselnd Apostelgeschichte und Römerbrief alle paar Wochen. Da kommen wir zu dem Thema, warum er sich gerade sehr mit ihm auf die Juden konzentriert hat. Warum er zuerst zu den Juden gegangen ist. Diese Gewohnheit hat eben wieder stattgefunden, obwohl sie ihm eigentlich immer wieder Probleme gebracht hat. Aber das Zweite, was ebenfalls immer vorkommt, er geht in diese Versammlungen der Juden und er verkündigt. Was verkündigt er eigentlich? Es gibt eine klare und biblische Verkündigung. Entschuldige, ich habe nicht weiter. Gute Gewohnheit. Und jetzt kommt die klare Verkündigung. Klare biblische Verkündigung. Er erklärt ihnen anhand der Tatsachen des Alten Testamentes, erklärt er, wie dass Jesus der Messias ist. Wisst ihr, unser Glaube ist nicht etwas, was irgendwo so ein Fantasiegebilde oder ein Gefühl. Es basiert auf Prophezeiungen des Alten Testamentes, die viele tausend Jahre zum Teil vorher geschehen sind und die Jesus erfüllt hat. Und jeder, der das Alte Testament kannte, konnte nachlesen und diese Parallelen sehen. Die frohe Botschaft, das Evangelium ist faktenbasiert. Diese Botschaft ist für denkende Menschen und nicht für Schwärmer. Was sage ich jetzt einfach? Ja, das Gefühl, dass Jesus uns unser Herz anspricht, das ist ganz wichtig. Ja? Aber die Basis für unseren Glauben, das ist das Wort. Und der Paulus, damals hat es ja nur das Alte Testament gegeben, hat ihnen anhand der Schriften des Alten Testamentes erklärt, dass dieser Jesus, der gekreuzigt worden ist, der Messias ist. Und deshalb ist er auferstanden. Dieser Jesus, ich weiß nicht, es sind einige neue Gesichter da und ich weiß nicht, was ihr von Jesus wisst. Und das ist ganz egal, wie viel man schon weiß. Man soll sich mit ihm beschäftigen. Man soll anfangen, über ihn zu lesen in der Bibel und mit ihm zu reden. Und dann wird man ihn kennenlernen. Und er ist wirklich ein erlebbarer Gott. Und dieser Jesus ist für die Sünden dieser Welt gekommen, gestorben und Gott hat ihn auferweckt. Das war sozusagen die Botschaft des Paulus und das hat er ihnen gesagt. Und ich glaube, dass jeder Christ in der Lage sein sollte, das auch anderen zu erzählen. Wenn wir heute über Mission reden, dann reden wir nicht nur davon, dass Missionare nach Kenia oder sonst wohin gehen, sondern reden wir davon, dass jeder Christ in seiner Umgebung durch Worte und durch Taten das Evangelium weitergeben soll. Und wir sollen in der Lage sein, dieses Evangelium in einfachen Worten zu erklären, in seinen Zusammenhängen. Also es gab die gute Gewohnheit, es gab eine klare Verkündigung und es gab Bekehrungen. Das ist immer die große Herausforderung. Nehmen die Menschen das auf? Wie nehmen sie das auf? Wir haben Angst davor, dass es vielleicht abgelehnt wird, dann sind wir wieder die Blamierten und so weiter. Nein, Paulus war frei davon und das werden wir später noch sehen. Er hat einfach nur das Evangelium gesagt und sein Leben hat dazu gepasst. Bekehrungen gab es etliche. Einige Juden, viele Proselyten. Proselyten waren Leute, die eigentlich Heiden waren, also nicht zum Stamm, zum Volk der Juden gehörten, aber sich an die Synagoge hielten, weil sie einfach von dem einen Gott der Juden angezogen waren, weil sie nicht diese vielen Götter der Römer und Griechen haben wollten, sondern sie wollten einen Gott anbeten. Und sie waren in dem Sinn gottgläubig, und, aber sie waren nicht vollwertige Juden. Ja? Sie hatten ein paar Nachteile auch dadurch und so weiter, aber sie haben das Evangelium auch in der Synagoge gehört und sie waren besonders offen. Sie haben sich, besonders viele von denen haben sich für Jesus entschieden, und was interessant ist, es wird so nebenbei erwähnt, nicht wenige vornehme Frauen. Die wird immer der Bibel gesagt, dass die Bibel frauenfeindlich oder dass Frauen in der Bibel nicht die richtige Rolle haben. Es mag sein, dass das in der Kirchengeschichte immer wieder so ist, dass dass Frauen abgewertet werden und so weiter. Die Bibel schreibt sehr viel von Frauen in der ersten Kirche. Die Lydia, die Purpurkrämerin, die in Philippi war, die erste Gläubige in Europa. Ja? Und auch hier sind wieder viele vornehme, vielleicht auch reiche Frauen, die gläubig geworden sind. Das Evangelium wirkt. Es entstand eine neue Gemeinde. Gemeinde ist Gott ruft Menschen, aber er ruft sie nicht nur zu sich, sondern er ruft sie auch zueinander. Und dieser Organismus, dieser Leib, der da entsteht, der ist nicht so, Gott entscheidet es, wie der sich zusammensetzt. Wir können es nicht beeinflussen, welche Menschen sich bekehren. Das macht Gott. Er ruft sie und die Menschen selber nehmen es an oder nicht. Und es ist nicht unsere Verantwortung und auch nicht unsere Kontrolle, wie sich die Gemeinde zusammensetzt. Das hat Gott gemacht. Aber wir dürfen mit diesem oft sehr seltsamen Gefüge, ja, leben und ihn erleben in dieser Vielfalt, wie Gott es zusammenfügt. Also damals waren das dort wenige Juden, viele Proselyten und nicht wenige vornehme griechische Frauen. Interessant, wir wissen nicht mehr, wir wissen viel mehr noch davon, weil das werden wir nachher noch kurz hören, weil Paulus hat zwei Briefe an die Thessalonicher geschrieben und die sind ganz wichtig. Es gibt da leider die Geschichte geht leider, sage ich mal, weiter, oder? Nicht leider, aber sie geht nicht positiv weiter. Da steht nämlich dann im Vers 5, das machte die Juden eifersüchtig. Eifersüchtig, das ist so ein Thema, wir hören gleich davon. Sie holten einige gewissenlose Männer von der Straße, zettelten einen Tumult an und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie vor das Haus Jasons, um Paulus und Silas vor die Bürgerschaft zu zerren. Als sie die beiden aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder zu den Stadtoberen und schrien, diese Leute bringen Aufruhr in die römische Welt. Sie sind auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Verordnungen des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei wahrer König, nämlich Jesus. Damit versetzten sie die Menschenmenge und die Stadtoberen in große Aufregung. Erst als Jason und die anderen Christen eine Bürgschaft gestellt hatten, wurden sie wieder freigelassen. Ja, Eifersucht. Na, da hat es ein Problem. Eifersucht entsteht. Neid. Was ist eigentlich Eifersucht? Die Juden haben gemerkt, da kommen ein paar andere, sie waren auch, also zumindest der Paulus war Jude, und die sind so erfolgreich, denen laufen die Leute nach. Dann wird man neidig. Nicht? Und diese Eifersucht ist meines Erachtens etwas, was immer wieder auch bei uns kommt. Es gibt übrigens ein richtiges Eifern, das Wort Zelo, das hier verwendet wird. Davon kommen die Zeloten, die Eiferer, eine eigene jüdische Partei. Ja. Es gibt ein Eifern für Gott, das richtig ist, und Gott selber wird als eifernd bezeichnet. Aber hier reden wir jetzt von einem falschen Eifern. Und ich würde es jetzt mal einfach mit Neid nennen. Kennst du das eigentlich, dass du neidig bist, irgendjemanden? Warum sind wir neidig? Es beginnt meistens daran, oder ich sage immer daran, dass wir vergleichen. Der hat mehr als ich. Ich muss ja irgendwo mal einen Maßstab anlegen. Ja? Und der Maßstab ist, du hast mehr als ich, ich bin es dir neidig. Du bist beliebter als ich. Und dieses Grundübel des Vergleichens, daraus entsteht der Neid. Und das ist eigentlich das Grundübel aller oder der meisten zwischenmenschlichen Probleme, die wir haben. Zwischen Paaren, Ehepaaren, zwischen leiblichen und geistlichen Geschwistern, zwischen Arbeitskollegen und Kolleginnen, zu Mitschülern. Kennst du das? Ich meine, die Jugend muss ich mal fragen. Ich habe das sehr stark empfunden als Jugendlicher, dass ich mich immer mit anderen gemessen habe und mir gedacht habe, der ist viel beliebter als ich. Der ist viel sportlicher als ich. Oder die ist beliebter bei den Lehrern und so weiter. Es beginnt, dass ich selber bei mir ein Defizit meine zu haben oder habe, ja, und das mit dem, was scheinbar beim anderen mehr ist, vergleiche. Es gibt sicherlich viele Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Es gibt sicherlich auch Dinge, die also ungleiche Verteilung von Gaben, von Reichtum und so weiter. Und es gibt auch Grund, ja, dass das ausgeglichen wird. Das ist schon gut so. Ich meine, wenn wir heute von der Armut in Kenia gehört haben, ja, und uns selber anschauen, dann müssen wir sagen, da ist Verantwortung von uns, dass das in irgendeiner Form auch ausgeglichen wird. Aber der Neid dessen, der ein Defizit verspürt, auf den, der scheinbar dieses Defizit nicht hat, das ist ein Übel. Und das macht uns krank. Und mein Ratschlag ist, wenn du jetzt Neid verspürst, irgendjemand gegenüber, wenn du sagst, ich möchte so sein wie der, ich bin es aber nicht, oder wie die, dann lass diesen Mangel zuerst bei Gott, für dich, von Gott bei dir füllen. Nicht dem das wegnehmen wollen, sondern nimm es von Gott. Der Gott muss die Defizite füllen. Dann wirst du auf einmal nicht diese großen Neidgefühle mehr haben. Also lass dir dein Defizit, deinen Mangel von Gott füllen. Und das bewahrt dann vor dem Gift der Eifersucht oder des Neides. Ist mir ein Anliegen, dass wir auch lernen, auch untereinander, auch in der Gemeinde, auch in den Beziehungen, auch in den Familien. Ich habe das festgestellt, das ist so tief in den Familien drinnen, dass wir einander neidig sind. Weil wir miteinander vergleichen. Diese Defizite, die wir verspüren, können wir nicht dadurch überwinden, indem wir jemand anderen was wegnehmen wollen oder neidig sind, sondern indem wir sie uns von Gott füllen lassen. So viel zum Neid. Es ist ein Aufruhr entstanden. Der Jason, der Paulus und Silas beherbergt hat, der hat eine Bürgschaft ablegen müssen. Die Bürgschaft war wahrscheinlich einfach die Garantie dafür, dass die dann weggehen. Übrigens, die Anklage war natürlich gewaltig. Paulus verstoßt gegen die Verordnungen des Kaisers und sie verkündigen einen neuen König, nämlich Jesus, und das ist staatsgefährdend, das ist reichsschädigend, das ist staatszersetzend, heißt das, glaube ich, so hat man mal früher gesagt, wehrkraftzersetzend oder so. Ja, also das Evangelium ist nicht für die weltlichen Herren immer angenehm, das ist klar. Aber es ist nicht Paulus seine Aufgabe und Anliegen gewesen, das römische Reich zu vernichten, sondern das göttliche Reich, das ein Reich nicht von dieser Welt ist, sondern ein Reich ohne Waffen, ein Reich ohne Gewalt und so weiter, dieses Reich aufzubauen, nämlich das Reich von Jesus Christus. Also sie müssen die Stadt verlassen, sie werden relativ schnell in der Nacht weggeführt, wir lesen das weiter. Noch in derselben Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Und als sie dort angekommen waren, was machen sie? Sie suchen als erstes wieder die Synagoge auf. Also wieder gute Gewohnheit. Die Juden in Beröa aber waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf, sie studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Viele von ihnen kamen daraufhin zum Glauben, auch nicht wenige prominente griechische Frauen und Männer. Als die Juden in Thessalonich aber erfuhren, dass Paulus auch in Beröa die Botschaft Gottes verkündigte, reisten sie ebenfalls dorthin, um die Massen mit ihren Hetzreden aufzuwiegeln. Da schickten die Brüder Paulus sofort an die Küste, Silas und Timotheus blieben jedoch in Beröa. Die Brüder, die Paulus begleiteten, brachten ihn bis nach Athen und kehrten dann wieder zurück. Für Silas und Timotheus nahmen sie den Auftrag mit, dass sie bald wieder nachkommen sollten. Sobald wie möglich nachkommen sollten. Also wieder das gleiche Muster. Paulus, gute Gewohnheit, er geht in die Synagoge. Es gibt wieder die Verkündigung. Und diesmal wird etwas die Aufnahme des Evangeliums, der guten Botschaft, anders beschrieben. Ja, die hatten eine positive Grundeinstellung zu der Botschaft. Sie haben das gehört und sie haben es geprüft. Also, wenn du heute das Evangelium hörst, ja, dann bitte kannst du es nachprüfen, du schaust, ob das wirklich stimmt, was ich sage, sollte geprüft werden. Ihr müsst euch, also anhand der Bibel, kann man das nachlesen. Ist das richtig? Also sie haben nachgeprüft, ob das stimmt, was der Paulus sagt. Und sie kommen zu dem Schluss, ja, das ist logisch, das schaut wirklich so aus. Und sie bekehren sich. Und diesmal sind es viele Juden, die sich bekehren, auch prominente griechische Männer und Frauen. Interessant. Also ich finde, wir müssen uns vorstellen, das waren nur kurze Zeiten, vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, die Paulus in diesen Orten war. In Thessalonich wissen wir, dass er 3 Wochen in die Synagoge gegangen ist. Wie lange er dann weiter noch gewirkt hat, wissen wir nicht, bis der Aufstand war. Aber in Beröa wird es auch nicht lange gedauert haben, bis die thessalonischen Juden das mitgekriegt haben und sofort etwas angezettelt haben. Also er konnte nicht lang dort bleiben. Und diese kurze Zeit haben sie positiv genützt. Widerstand ist auch normal. Das muss man dazu sagen. Die Tatsache, dass trotz der zeitlich beschränkten Aufenthalte des Paulus und seiner Mitarbeiter, das waren Missionare, 2 Gemeinden entstanden sind, die finde ich sehr, sehr erstaunlich, wie das entstanden ist. Und deshalb habe ich den Titel Erfolgreiche Mission gewählt. Und aus den Briefen, die Paulus etwas später, er ist nämlich dann nach Athen gegangen, in Athen war er aus der Sicht, wie es uns die Bibel beschreibt, nicht erfolgreich, dort ist nichts entstanden, da hat es nur große philosophische Diskussionen gegeben, ist er weiter nach Korinth, dort ist wieder eine Gemeinde entstanden und von dort hat er an die Thessalonicher 2 Briefe geschrieben. In der Zeit von 50 bis 52 nach Christus, es war 1-2 Jahre später, als er von dort weggegangen ist, also nur wenig später. Und diese 2 Briefe geben uns Einblick, warum es damals in Thessalonich und in Beröa so gut funktioniert hat. Und ich möchte euch zum Schluss ein paar von diesen Fakten aus dem Thessalonicher Brief zusammenfassen. Und ich empfehle euch im Hintergrund zu dem, was wir heute gehört haben, diese Briefe in der nächsten Zeit einfach mal durchzulesen. Und zu lesen, was sagt Paulus hier über seine Missionstätigkeit auf der 2. Reise in Griechenland. Die Missionare, Paulus und Silas und Timotheus haben besondere Umstände damals gehabt. Und das möchte ich jetzt kurz noch erwähnen. Und ich lese einfach die Stellen aus dem Thessalonicher Brief vor. Die besonderen Umstände sind Verfolgung und trotzdem Freimütigkeit. In Thessalonicher, im ersten Brief, zweites Kapitel, steht vorher, in Philippi hatten wir noch viel zu leiden und wurden misshandelt, wie ihr ebenfalls wisst. Doch dann schenkte Gott uns einen neuen Mut, euch trotz vieler Widerstände des Evangeliums offen zu verkünden. Gott schenkte trotz der Widerstände, in Philippi waren sie im Kerker, trotzdem schenkte ihnen Gott neuen Mut, das Evangelium wiederzugehen. Besondere Umstände und trotzdem Freimütigkeit. Besondere Einstellung. Im 1. Thessalonicher 3 schreibt Paulus, denn unsere mahnende Botschaft ist keinem Irrtum entsprungen. Wir hatten auch keine unsauberen oder betrügerischen Absichten dabei. Nein, Gott hat uns geprüft, für geeignet erhalten und so das Evangelium anvertraut. Deshalb verkünden wir diese Botschaft, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Motive hinterfragt. Ihr wisst, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln oder uns gar bei euch zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Wir haben auch niemals die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Eine besondere Einstellung. Nicht um Menschen zu gefallen. Und dann gibt es eine besondere Beziehung. Auch geht dann weiter im zweiten Kapitel. Ich will es jetzt nicht alles vorlesen, weil es einfach schon lang ist. Aber er schreibt, dass er dort war wie eine Mutter, die liebevoll ihre Kinder versorgt. Und wie ein Vater, um jeden einzelnen von euch bekümmert war, wie ein Vater um seine Kinder. Paulus hatte eine besondere Beziehung, eine besondere Einstellung, eine besondere Beziehung. Wie eine Mutter hat er sich um diese Gemeinde gekümmert und auch später die Briefe geschrieben, und er hat eine echte Herzensbeziehung aufgebaut. Wie ein Vater und wie eine Mutter. Paulus hat nicht aus Geldsucht missioniert, Paulus hat Unterstützungen dieser Gemeinde angenommen. Die Philipper haben ihm Geld geschickt, wie er in Thessalonich war. Er musste ja von irgendwas leben. Und die Gemeinden dort haben sehr viel Geld gesammelt für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und sie haben auch immer wieder für den Paulus und seine Tätigkeit gesorgt. Das ist in den Briefen und in der Apostelgeschichte bezeugt. Aber es ist nicht um Geld gegangen. Eine besondere Beziehung, eine besondere Einstellung, eine besondere Aufnahme. Und das steht am Anfang vom 1. Thessalonicher Brief. Wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Die Thessalonicher haben das Evangelium angenommen, den Glauben in Tat umgesetzt, die Liebe gezeigt und in der Hoffnung ausgeharrt. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Glaube, Hoffnung und Liebe, unser Dreiklang, von dem wir immer wieder hören in der Bibel, der göttliche Dreiklang im Leben eines Menschen, eines Christen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das war dort vorhanden. Und er schreibt dann auch noch: Wir danken Gott dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen angenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Gottes Wort. Seitdem ihr dieses Wort glaubt, wirkt es auch in euch. wenn das Wort Gottes stimmt, dann hat es wirklich eine verändernde, befreiende, heilende Kraft. Und das können viele von uns hier bezeugen. Und mein Gebet ist es, dass wir Menschen werden, die in unserer Umgebung so wirken können wie der Paulus. Wir sind vielleicht nicht so besonders in unseren Umständen, in unserer Einstellung, aber die Botschaft, die ist trotzdem besonders. Und die Beziehung zu unserem Vater im Himmel sollte uns so prägen, dass wir auch lernen, zu unseren Mitmenschen, zu unserer Umgebung auch eine besondere Beziehung aufzubauen. Wir sind auch Missionare. Ihr seid Missionare, ihr seid uns Vorbilder. Ihr sollt es mit Gottes Hilfe und auch mit diesen Grundsätzen weiter tun, und er wird euch begleiten. Und wir sollen hier genauso diese Funktion erfüllen. Die Mission beginnt nämlich schon draußen vor der Tür hier. Gott möge uns segnen, dass wir das auch umsetzen können. Amen.